Sehr gut, dass Sie noch mal darauf hingewiesen haben, dass Sie hier etwas beschrieben haben, wie es sein soll, dass ich also auch nicht in der Lage war, jetzt die Praxisbeispiele zu bringen. Ich habe natürlich meine Aussagen hier in diesem Vortrag nicht relativiert, denn ich weiß natürlich genau, dass ich genauso auf die Atheisten dabei ausgehen oder Menschen, die eben eine andere Glaubensüberzeugung haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich darauf immer Rücksicht nehme, aber nur würde das die Stringenz meiner Aussagen natürlich verwässert haben, wenn ich da relativiert hätte. Was das Gegenbeispiel USA als ein in Anführungsstrichen christliches Land, sage ich so mal, ist ja kein christliches Land in dem Sinne, aber eben von sehr Christen geprägt und eben auch der Präsident. Was dieses Gegenbeispiel anbetrifft, möchte ich mich gar nicht zu äußern, denn das ist ein Problem der christlichen Theologie, einmal zu fragen, wie kommt denn das überhaupt? Und dass daraus auch Schlüsse gezogen werden. Ich glaube, die nach W. Bush Ära wäre der Anlass oder wäre die Zeit, nicht wahr, dass sich die Christen mal darüber Gedanken machen. Sie haben dann ein anderes Beispiel aus der sogenannten islamischen Welt gebracht, nämlich Saudi-Arabien. Diese Länder bieten jetzt also eine Millisekunde in der Weltgeschichte, die wir gerade jetzt beobachtet haben, das sind so die letzten 60, 70 Jahre. Man muss mal abwarten, was sich daraus entwickelt. Und wir brauchen nicht lange zu warten. Wir brauchen nicht lange zu warten. Wer die Golfstaaten einmal bereist, nicht gerade Dubai als Beispiel nimmt, aber diese anderen Emirate und schon der Nachbar Sharjah ist da ganz anders. Und wenn Sie dann mal Abu Dhabi nehmen, dann werden Sie staunen, wie massiv man dort in diese ökologische Denkweise einsteigt und auch dafür und darin arbeitet. Und das geht so rasant. Leider sieht man eben immer nur die Bilder von der Baustelle Dubai. Aber wenn Sie einmal ein bisschen länger da sind und die Zeitungen dort lesen und sich auch umsehen, dann werden Sie sagen, hoppla, hier werden wesentliche Impulse einmal für die moderne Industriegesellschaft kommen. Ich übertreibe nicht. Die investieren da in eine ökologische Stadt, die also CO2-frei ist. Das bedeutet schon was. Wenn sie da nicht Tiere noch halten oder was, ne? Also, oder irgendwelche, die dann noch irgendwelche Gase erzeugen, nicht weil die klimaschädlich sind. Also mit der modernsten Energietechnik heute da arbeiten. Also ich glaube sogar mit meinen 70 Jahren werde ich das noch irgendwann noch erleben in den nächsten Jahren, was dabei rauskommt. Und es ist eben nicht, wie Sie verdächtigt haben, also Sie haben ja gesagt, das stimmt nicht, jetzt ein modernes Empfinden aus der weltweiten ökologischen Diskussion heraus, die jetzt aus dem Islam das praktisch herausliest aus der Lehre. Das ist in der Tat immer so gewesen. Nicht in einer modernen Industriegesellschaft, das ist etwas länger her schon, als es diese moderne Industriegesellschaft nicht gibt. Diese Auseinandersetzung findet im Islam, in der Praxis, ja in den Kernländern des Islam erstmal statt. Da müssen wir mal abwarten. Sie müssten mal so die Kalam-Literatur, des Islam, also so die Bildungsliteratur sich ansehen, aus Persien, ob das nun Saadi ist, ob das oder Jalaluddin Rumi, Mevlana dort und so weiter und so weiter. Und alle diese Geschichten, nicht wahr, die sich so um die Natur ranken, dann werden Sie sehen, da ist dieses Bewusstsein wichtig. Und gebe ich mal ein Beispiel, als ich als junger Mann Ende der 50er Jahre das erste Mal in ein sogenanntes islamisches Land kam, also kam da die Türkei, wo es damals noch alte Menschen genug gab, die den Islam auch nun so gelebt haben, ganz bewusst gelebt haben, sehe ich in einem Teehaus, dass da ein Insekt da kreuchte und ein alter Mann dahin geht und das Fenster aufmachte und höflich dieses Insekt da nun raus komplimentierte, irgendeine Spinne oder irgend sowas. Ja, da habe ich gedacht, Mensch, bei uns, da hätte man einfach mit der Hand aufgehauen, nicht wahr? Tot wäre das, nicht wahr? Platt, nicht? Das hat mich, also wissen Sie, das denke ich heute noch, das sind solche Erlebnisse, sagt man, marginal, aber behält man. Und später nachher habe ich natürlich erfahren, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte sich ja verbergen müssen vor seinen Verfolgern, er sollte ja getötet werden, ist in eine Höhle gegangen und eine Spinne hat ein Netz davor gewebt und seine Verfolger kamen also auch an diese Höhle und sahen dieses Spinnennetz und dachten, ja, da kann er nicht rein, denn sonst wäre das Spinnennetz kaputt gewesen. Die Spinne hat also große Bedeutung auch durch diese Überlieferung. Und dass man also immer mit diesen Tieren vorsichtig umgehen muss. Und es gibt also in Persien, gibt es Gedichte, die jeder Taxifahrer Ihnen bei der entsprechenden Gelegenheit zitiert. Mayo Samuri Kedaune Keshas Kejanuradum Jane Shirin Khoshas. Quäle die Ameise nicht. Sie hat auch ein Leben und sie genießt auch das Leben. Und die will auch ihr Leben genießen, wenn ich das mal so platt mal übersetzen darf. Das ist Teil der Bildung und dass man den Kindern mitgibt, wenn sie da anfangen, Tiere zu quälen und so weiter, dann kommt man mit solchen Versen, mit solchen Aussagen oder erinnert daran, wie unser Prophet da wohl gehandelt hätte, denn er ist unser Vorbild in dem Verhalten und ein Sunnit ist ja der, der dem Vorbild des Propheten folgt, übrigens die Schiiten tun das auch, und dadurch geleitet werden, das sitzt schon bei den Kindern, schon im Vorschulalter drin, nicht wahr, dass man sie so in dieser Art erzieht. Nur, dass man das mit modernen Worten nun aus dem Islam heraus erklärt, das ist eine andere Sache, aber grundsätzlich ist das immer so. Und was nun diesen islamischen Religionsunterricht anbetrifft, so habe ich ja betont in unserer Verfassung billigt man ja den Religionsgemeinschaften das Recht zu, an öffentlichen Schulen einen Unterricht zu betreiben, in denen sie ihr eigenes Curriculum, ihre eigene Lehre einbringen in Selbstverantwortung und die Didaktik und auch über die Lehrer da etwas zu sagen haben. Und das ist ganz wichtig, ein Unterricht, ein Bekenntnisunterricht, also ich habe betont, ein Unterricht, der zum Glauben führt. Und genau diesen Glauben, sobald er, dass er vor allen Dingen auch korrekt in den Schulen da wiedergeben ist, legen wir großen Wert darauf. Der befähigt dann die Menschen oder in diesem Fall den Muslim aus diesem inneren Antrieb heraus sich auch so verhalten, wie ich das hier beschrieben habe. Also das nur zur Ergänzung. Und der Staat, und ich muss das noch einmal betonen, sollte schon deswegen, nicht nur wegen der Ökologie, sondern eben dem moralischen Handeln heraus, die Religionsgemeinschaften auch achten und fördern. Tut er ja auch. Und wir sagen nur, wir wollen auch gleich behandelt werden, wir wollen das auch. Ja, das ist nur meine Botschaft da hier zum Schluss. Ja, das ist es.